Das Hauptsymptom bei der Endometriose sind Schmerzen. Diese Schmerzen sind typischerweise bei der Regelblutung, manchmal auch schon davor oder danach, prinzipiell natürlich auch möglich Dauerschmerzen.
Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu wissen. Mein Name ist Clara Hürlimann und dieses Mal beschäftige ich mich mit der Diagnose Endometriose. Die Erkrankung ist eine der häufigsten Ursachen für starke Regelschmerzen und Unfruchtbarkeit. Andreas Wietschwenter hat sich in seiner Praxis für Frauenheilkunde in Innsbruck unter anderem darauf spezialisiert und beantwortet mir gleich die wichtigsten Fragen. Vorher gibt es aber noch drei Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. Von Endometriose ist etwa jede 10. Frau im gebärfähigen Alter betroffen. Bei Frauen, die extreme Regelschmerzen und einen unerfüllten Kinderwunsch haben, ist es jede 2. Bis Betroffene eine Diagnose erhalten, dauert es durchschnittlich 7 Jahre. Hallo Andreas, schön, dass du da bist.
Hallo Clara, danke für die Einladung.
Kannst du für den Start mal kurz erklären, was ist eigentlich Endometriose und was für verschiedene Formen gibt es da?
Gerne. Bei Frauen, die von Endometriose betroffen sind, wächst Gebärmutterschleimhaut-ähnliches Gewebe außerhalb von der Gebärmutterhöhle und kann entweder im Bereich vom Bauchfell sein, im Bereich von Organen sein, wie dem Eileiter, dem Eierstock oder auch im Bereich von der Harnblase oder vom Darm und verursacht dort dementsprechende Beschwerden. Diese Beschwerden sind typischerweise, weil dieses Gewebe ähnlich wie beim normalen Zyklus mitwächst, typischerweise mit der Regel assoziiert, also treten bei der Regelblutung auf. Es gibt aber diese Beschwerden natürlich auch außerhalb von Regelblutung. Wenn man jetzt schaut, was es für Arten von Endometriose gibt, dann hängt es davon ab, wo diese Endometriose lokalisiert ist und eben, wie gesagt, wie sie wächst. Es gibt zum einen diese oberflächliche Endometriose, die ist im Bereich vom Bauchfell, typischerweise im Bereich vom Bauchfell vom Becken, sehr oberflächlich. Wenn man im Rahmen zum Beispiel von einer Bauchspiegelung in die Bauchhöhle hineinschaut, dann sieht man diese Herde meistens so als rötlich, manchmal auch bläulich oder dunkel, fast schwarz, aber sehr oberflächlich, meistens nur einige wenige Millimeter groß. Die zweite Art ist die sogenannte tief infiltrierende Endometriose. Wie der Name sagt, sind es eben Endometrioseherde, die tief hineinwachsen in das Gewebe und je nachdem, wo sie sind, dann dementsprechende Beschwerden verursachen. Das kann sein, dass sie in ein Organ hineinwachsen, zum Beispiel in den Darm oder in die Harnblase. Das kann sein, dass sie zum Beispiel in die Nähe oder zu Nerven hineinwachsen. Das macht dann Beschwerden zum Beispiel in den Beinen. Es kann auch sein, dass die Endometriose sozusagen im Bereich von der Gebärmutterwand selber ist. Das wäre die dritte Art, die sogenannte Adenomyose. Das heißt, da ist die Gebärmutter Schleimhaut nicht in der Gebärmutterhöhle, sondern auch außerhalb, nämlich in der Gebärmutterwand. Und eine weitere Art ist Endometriose im Bereich vom Eierstock. Das sind die sogenannten Schokoladezysten oder auch Endometriome bezeichnet. Schokoladezysten deshalb, weil dieses Blut, das quasi bei jeder Regelblutung in den Eierstock hineinblutet, eingedickt wird. Und wenn man diese Zysten, das sind einfach Hohlräume, wo dieses Blut drinnen ist, eröffnet, dann schaut es wirklich aus wie eingedickte flüssige Schokolade. Und eine letzte, seltene Art ist, wenn Gebärmutterschleimhaut verschleppt wird in anderen Bereichen, wie man es zum Beispiel noch am Kaiserschnitt sieht oder zum Beispiel auch beim Darmschnitt, dann kann diese Endometriose auch zum Beispiel in der Haut sein, in der Narbe, Kaiserschnittnarbe oder eben zum Beispiel auch Darmschnittnarbe.
Das heißt eben, es gibt verschiedene Arten. Welche Symptome sind da typisch dann für die Erkrankung und wie variieren sie auch von Patientin zu Patientin?
Das Hauptsymptom bei der Endometriose sind Schmerzen. Schmerzen bedingt eben, weil diese Schleimhaut sich mitentwickelt mit dem Zyklus und dann quasi aber nirgendwo hin aus kann, also quasi dann im Gewebe lokal massive Veränderungen, Narben, Irritationen verursacht. Deswegen ist Schmerzen das Hauptsymptom. Diese Schmerzen sind typischerweise bei der Regelblutung, manchmal auch schon davor oder danach, prinzipiell natürlich auch möglich Dauerschmerzen. Schmerzen im Bereich des Darms, wenn das quasi die Endometriose im Bereich vom Darm ist, beim Stuhlgang Schmerzen beim Wasserlassen. Eine weitere Möglichkeit der Symptome sind Blutungsstörungen, weil die Endometriose in der Gebärmutterwand die Architektur der Gebärmutter stören kann, dadurch starke Blutungen, unregelmäßige Blutungen verursachen kann. Ein weiteres Symptom sind unerfüllter Kinderwunsch, weil eben die Endometriose viele Veränderungen machen können, die den Kinderwunsch beeinträchtigen können. Und dann gibt es eine Reihe von, wir würden sagen, unspezifischen, also Beschwerden, die vielleicht gar nicht so sehr mit Endometriose in Zusammenhang gebracht werden. Das können sein Verdauungsbeschwerden wie Blähungen. Da gibt es sogar einen eigenen Ausdruck, Endobelly. Das heißt, es ist einfach durch diese ständige Blähungen steht der Nabel fast schon hervor. Das kann aber auch der Wechsel sein zwischen Durchfall und Verstopfung. Das können Schmerzen zum Beispiel in den Beinen sein, wenn Nerven betroffen sind. Das können aber auch ganz unterschiedliche Symptome sein, wie zum Beispiel Übelkeit oder Müdigkeit oder Erschöpfung, einfach als Ausdruck einer chronisch entzündlichen Erkrankung. Das können ganz seltene Symptome sein, wie zum Beispiel Schulterschmerzen, die man von vornherein wahrscheinlich gar nicht in Betracht ziehen würde, dass das mit Endometriose was zu tun hat. Die treten zum Beispiel auf, wenn Endometriose an der Innenfläche vom Zwerchfell auftritt. Dann projiziert sich dieser Schmerz auf die Schulter. Das heißt also, zyklische Schulterschmerzen rechts wären typisch für Endometriose.
Also ein sehr breites Spektrum
an Symptomen. Ein sehr, sehr breites eigentlich. Spektrum.
Ist darum so schwer zu diagnostizieren oder dass es oft lange, lange braucht, bis man die Diagnose bekommt?
Auf jeden Fall. Das ist mit der Grund. Eben weil die Endometriose-Beschwerden nicht immer ganz, ganz typisch sind, sondern oft, wie gesagt, nicht in Zusammenhang gebracht werden. Das ist sicher mit der Grund. Es gibt aber andere Gründe, wieso der Zeitpunkt von der erst auftretenden Beschwerden bis dann hin zur tatsächlichen Diagnose oft Jahre sind. Einer der Hauptgründe, glaube ich, ist nach wie vor, dass die Erkrankung Endometriose einfach noch zu wenig bekannt ist. Und ich denke, so Formate wie hier der Podcast sind sicher Möglichkeiten, um die Erkrankung bekannter zu machen und Awareness dafür zu schaffen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Dritter Aspekt, glaube ich, ist diese nach wie vor vorhandene Bagatellisierung oder Ignoranz gegenüber den Beschwerden. Regelschmerzen, die ein bestimmtes Maß überschreiten, wenn man jetzt eine Schmerzskala hernimmt von 0 bis 10, dann sind Regelschmerzen über 5 nicht natürlich. Schmerzen beim Harnlassen sind nicht natürlich, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr sind nicht natürlich, Schmerzen beim Stuhlgang sind nicht natürlich. Das heißt, das sind alles Beschwerden, denen man nachgehen muss, die man abklären muss, ob eben Endometriose zum Beispiel dahinter ist.
Und wie wird es dann diagnostiziert? Also was für Untersuchungen muss man da machen?
Die Diagnose ist, wie gesagt, schon erwähnt, nicht immer ganz einfach. Am Beginn steht immer Gespräch, das heißt zuhören. Was sagt die Patientin, was hat sie für Beschwerden, wann treten die Beschwerden auf, wie treten die auf, in was für einem Zusammenhang sind die Beschwerden. Das nächste ist eine normale, unter Anführungszeichen, gynäkologische Untersuchung. Das heißt, man schaut sich an im Bereich, den Bereich, den man einsieht, das heißt zum Beispiel am Gebärmutterhals oder im hinteren Scheidengewölbe, gibt es eben Endometriose. Wenn man da genau hinschaut, kann man, wenn vorhanden, diese Endometriose erkennen. Bei der Tastuntersuchung kann man die Endometriose oft tasten, weil sie eben dazu führt, dass sich der Bereich, wo Endometriosis anders anfühlt, vernarbt, härter ist in dem Bereich und damit sozusagen ertastbar ist. Eine ganz zentrale Rolle bei der Diagnosestellung spielt der Ultraschall. Im Ultraschall kann man diese vorher erwähnte tief infiltrierende Endometriose, also die quasi tief ins Gewebe hineingeht, oft sehr gut erkennen. Diese sehr oberflächliche Endometriose, die ist nach wie vor mit keinen der bildgebenden Methoden erfassbar. Aber der Ultraschall spielt da eine sehr zentrale Rolle. Da wird man zum Beispiel die Endometriose im Bereich vom Eierstock sehr gut erkennen, die Endometriose im Bereich von der Gebärmutterwand sehr gut erkennen. Also das ist eigentlich das zentrale Untersuchungsinstrument, mit dem man das erkennt. Manchmal kann es sinnvoll und notwendig sein, das zu ergänzen mit der sogenannten MRT oder MRI, also Magnetresonanzuntersuchung, auf Magnet basierende Untersuchung, mit dem man das ergänzend und unter Umständen noch diagnostizieren kann. Und die letzte Möglichkeit sozusagen dann direkt zu diagnostizieren ist eine Bauchspiegelung. Das heißt also eine Vollnarkose durchgeführte Operation, wo man mit einer Kamera in die Bauchhöhle hineinschaut, dann auch diese Veränderungen, wie zum Beispiel die vorher beschriebene oberflächliche Endometriose, gut sehen kann.
Wenn man jetzt die Diagnose bekommt, welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es dann?
So vielfältig die Erkrankung ist, so vielfältig sind natürlich auch die Behandlungsmöglichkeiten. Wenn man so will, gibt es 4 Säulen der Behandlung. Die zentrale Säule ist sicher die Hormontherapie. Nachdem das eine hormonabhängige Erkrankung ist, ist das eigentlich fast immer die erste Wahl der Therapie oder der Therapiemöglichkeit. Hormone deshalb, weil sozusagen das Grundprinzip oder die Grundüberlegung ist, dass man mit den Hormonen die Aktivität der Endometriose so gering wie möglich haltet und damit sozusagen diese Irritation, dieses Aufbauen der Schleimhaut verhindert. Das kann entweder sein ein reines Gelbkörperhormon, das ist ein für die Endometriose-Therapie zugelassenes Medikament, das heißt Dienogest. Das Grundprinzip ist, dass man das täglich nimmt, dauernd, ohne Unterbrechung, damit sozusagen die Regelblutung verhindert, also es kommt zu keiner Regelblutung und in der Hoffnung, dass dadurch auch die Endometriose-Beschwerden weniger aktiv werden. Ein zweites Medikament, das für die Therapie der Endometriose offiziell auch zugelassen ist, ist ein Medikament, mit dem man die Patientin vorübergehend in einen, wenn man so will, künstlichen Wechsel versetzen kann. Das heißt, dadurch werden die eigenen Hormone nach unten gefahren Und gleichzeitig gibt man aber Hormone, die quasi diese auftretenden Wechselbeschwerden abmildern oder verhindern können. Die Therapie ist allerdings zeitlich limitiert, meistens auf 1 bis 2 Jahre. Es kann aber abhängig von den Umständen natürlich auch notwendig sein, dass man, wenn Verhütung notwendig ist, dass man zum Beispiel eine Pille nimmt, spezielle Pillen, die man aber dann auch im sogenannten Langzyklus nimmt. Die klassischen Pillen würden wir üblicherweise 3 Wochen nehmen, eine Wochenpause. Die nimmt man aber im Langzyklus, das heißt, die nimmt man ohne Unterbrechung, setzt sie vielleicht 1 oder 2 Mal im Jahr für eine Woche ab, damit der Blutung auftritt, aber die kann man ebenfalls im Langzyklus nehmen. Auch eine Hormonspirale zum Beispiel ist eine Therapieoption, aber natürlich immer abhängig von den Bedürfnissen, von dem Zeitpunkt, wo die Frau gerade im Leben steht, ob Verhütungswunsch ein Thema ist, ob Kinderwunsch ein Thema ist. Das heißt also, da gibt es mehrere Möglichkeiten, abhängig natürlich auch von der Verträglichkeit. Zweite Säule der Therapie, die Operation. Wenn Beschwerden durch die Therapie nicht besser werden, wenn diese tief infiltrierende, vorher erwähnte Endometriose in Organe einwächst, dann kann unter Umständen eine Operation notwendig sein oder, wie vorher schon erwähnt, auch in Ausnahmefällen zur Diagnostik. Dritte Therapiesäule, die Schmerztherapie. Nachdem Schmerzen ein vorherrschendes Thema sind und eines der Hauptsymptome sind, gibt es natürlich viele Möglichkeiten in der Schmerztherapie bis hin zur sogenannten multimodalen Schmerztherapie. Das sind dann spezielle Schmerztherapeuten, wo einfach an verschiedenen Ansatzpunkten der Schmerz therapiert wird, im Idealfall sozusagen wirklich auch so, dass es schmerzfrei wird. Und die vierte Säule sozusagen sind komplementäre Therapien, Zusatztherapien, weil diese Beschwerden natürlich nicht nur Schmerzen verursachen, sondern auch viele andere Beschwerden. Zu diesen Zusatztherapien gehört die Physiotherapie, Osteopathie, ganz wesentlich auch die Ernährungstherapie, Entspannungstechniken zum Beispiel wie Yoga, aber auch traditionelle chinesische Medizin, Akupunktur und Hypnose spielen eine Rolle und ein ganz wesentlicher Aspekt auch die psychologische Betreuung. Nachvollziehbar, wenn jemand über lange Zeit Beschwerden hat, Schmerzen hat, unerfüllten Kinderwunsch hat, dass das irgendwann auch natürlich zur seelischen Beeinträchtigung führt und dadurch sozusagen eine psychologische Betreuung und Unterstützung notwendig machen kann.
Welche Rolle spielen Ernährung und Lebensstil bei der Behandlung und bei der Linderung von Symptomen? Also wie viel kann man damit erreichen?
Vom Prinzip her viel. Umgekehrt weiß man, dass bei schlechter Ernährung, bei wenig Sport, bei chronischem Alltagsstress die Beschwerden der Endometriose deutlich schlimmer werden können oder sich auch verstärken können. Umgekehrt sozusagen Ernährungsumstellung, Entspannungstechniken, gesunder Lebensstil kann tatsächlich langfristig zur Verbesserung der Symptome, nicht zur Heilung, aber zur deutlichen Verbesserung der Symptome beitragen.
Ist Heilung möglich oder kehrt die Endometriose immer wieder zurück?
Vom Prinzip her ist die Endometriose eine chronische Erkrankung. Mit den vorher erwähnten Möglichkeiten hat man viele Optionen, die Beschwerden zu lindern. Idealerweise sogar für gewisse Zeit oder langfristig auch Beschwerdefreiheit herzustellen. Aber die Aktivität der Endometriose ist erst mit dem Eintritt in die Menopause, also wenn der Körper deutlich weniger Hormone produziert, beendet. Aber mit den derzeitigen Möglichkeiten ist aktuell eine definitive Heilung nicht möglich.
Was sind denn so die Ursachen für die Erkrankung?
Ganz viele Patienten fragen, woher kommt es und was sind die Risikofaktoren? Vom Prinzip her gibt es Risikofaktoren, wo man sagt, es ist häufiger aufgetreten, aber es gibt sozusagen keinen einzelnen Risikofaktor, dass man sagt, der ist dann quasi sicher mit Endometriose assoziiert. Was man beobachtet ist, dass zum Beispiel Frauen mit einem sehr niedrigen Body Mass Index, also sehr schlanke oder fast untergewichtige Frauen, es häufiger haben. Man weiß nach wie vor nicht, was mit der Grund ist. Möglicherweise spielen hormonelle Faktoren eine Rolle, möglicherweise spielen immunologische Faktoren eine Rolle, aber dieser Zusammenhang ist relativ auffällig. Was mit der Rolle spielt, sind Faktoren um die Menstruation. Das heißt, Mädchen, die sehr frühe Menstruation haben, also vor dem 11. Lebensjahr, oder eben sehr häufig Menstruation haben, also quasi sehr knappe Abstände, 21 Tage, 22, 23 Tage häufige Menstruationen haben, die haben ein höheres Risiko. Das ist relativ einfach erklärbar, weil natürlich häufige Menstruationen heißt, dass natürlich auch diese Schleimhaut leichter verschleppbar ist. Umgekehrt sozusagen spielt auch Schwangerschaft eine Rolle, das heißt also, späte erste Schwangerschaft erhöht das Risiko, viele Schwangerschaften reduzieren das Risiko für Endometriose. Und eine häufige Frage ist natürlich, ist es vererbbar? Muss man sagen, jein. Vom Prinzip her gibt es kein Endometriose-Gen, das heißt, also quasi, das ist nicht so, dass man sagt, wenn die Mutter das hat, dann hat man quasi 100% sicher auch Endometriose. Es gibt bestimmte Gene, das weiß man, die quasi assoziiert sind, also häufiger sind. Und wenn jetzt jemand in der ersten Linie, also erstgradige Verwandtschaft, das heißt, wenn die Mutter Endometriose hat, wenn die Schwester Endometriose hat, ist für die Schwester oder eben für die Tochter das Risiko um das 2- bis 6-fache erhöht. Also es gibt schon eine gewisse Häufung, aber der Umkehrschluss quasi gilt halt nicht, wenn jemand Endometriose hat, dass dann unmittelbar die Verwandtschaft ebenfalls Endometriose haben müsste.
Und kann es eigentlich auch in jeder Lebensphase noch auftreten?
Auf jeden Fall. Also es gibt keine Lebensphase, wo es nicht auftritt. Es kann durchaus auch sein, dass die Endometriose-Diagnose, nachdem man ja nicht weiß, was vorher ist, auch erst ab 40 oder 45 auftritt. Auch das gibt's.
Kann man vorbeugend was dagegen tun?
Ja, also es gibt keinen Lebensstil oder zumindest keinen Faktor oder auch kein Medikament, wo man sagt, wenn man das beachtet, dann kriegt man ganz hundertprozentig keine Endometriose. Aber man kann natürlich schon mit bestimmten Maßnahmen zumindest das Risiko reduzieren oder, wenn man so will, die Ausprägung reduzieren. Wenn man zum Beispiel eine Verhütung mit der Pille macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Endometriose auftritt, sicher etwas verzögert. Nicht, dass man es damit 100% verhindern kann, aber das ist sehr häufig, dass, wenn Pille genommen wird, keine oder wenig Beschwerden sind und dann, wenn die Pille abgesetzt werden, diese Beschwerden später erst auftreten. Also nicht verhinderbar, aber wie gesagt, in der Ausprägung möglicherweise verminderbar. Das Gleiche gilt halt für die Hormonspirale. Wesentlich ist eben die frühzeitige und rechtzeitige Diagnose und Therapie. Und eben wie gesagt, die Ernährung spielt eine wesentliche Rolle, nicht, dass man es dadurch verhindern kann, aber durchaus realistisch, dass man die Ausprägung und auch das Ausmaß und die Beschwerden dadurch reduzieren kann.
Stichwort unerfüllter Kinderwunsch. Du hast schon gesagt, welche Optionen hat man denn? Also es beeinflusst eben die Fruchtbarkeit, wie du erklärt hast. Ja. Welche Optionen gibt es dann für betroffene Frauen, wenn sie schwanger werden möchten?
Erstens, was macht die Endometriose mit der Fruchtbarkeit? Das eine ist, dass durch diese chronische entzündliche Veränderung und durch diese Vernarbungen an den Organen, die für die Kinderwunscherfüllung wesentlich sind, Veränderungen entstehen. Das ist einerseits Veränderungen am Eileiter, durch zum Beispiel Verwachsungen in dem Bereich. Das können sein, wie die vorher erwähnten, Schokoladezysten, die den normalen Eierstock verdrängen und damit sozusagen in der Funktion beeinträchtigen. Das kann aber zum Beispiel auch diese Adenomiose sein, also diese Veränderung in der Gebärmutterwand, wo die Architektur der Gebärmutter verändert wird und dadurch zum Beispiel das Einnisten erschwert wird. Das sind viele Faktoren. Zum Zweiten wird durch die Endometriose selbst Faktoren produziert, die die Bewegung zum Beispiel der Spermien verändern können, auch die Eizeitqualität möglicherweise ändern oder auch die Beweglichkeit vom Eileiter ändern können. Also es sind viele Faktoren, die es beeinträchtigen können. Wenn man sich jetzt überlegt sozusagen, was gibt es für Optionen? Vielleicht muss man vorher noch richtig stellen, also Endometriose heißt nicht, dass man nicht schwanger werden kann, überhaupt nicht. Also das ist durchaus realistisch, dass man schwanger werden kann, aber es ist natürlich doch eher ein bisschen reduzierter, als wenn man keine Endometriose hätte. Was man machen kann, ist natürlich zum einen die Abklärung, dass man schaut sozusagen, an was könnte es liegen. Das heißt, diese vorher erwähnte gynäkologische Untersuchung, ein Ultraschall. Man kann auch sozusagen die sogenannte Eizellreserve bestimmen mit dem Blutwert, wo man sagt, wie viel an Eizellen ist vorhanden, ist das eventuell reduziert durch möglicherweise Voroperationen oder Vortherapien. Man kann schauen, wie die Eileiter durchgängig sind, also ob die Bedingungen vorher quasi vorhanden sind und nicht ganz unwesentlich auch, sich die Spermiogramme anzuschauen. Das heißt, also sind die Spermien okay, nicht, dass man probiert und das liegt unter Umständen an einem Spermiogramm, das nicht okay ist. Von daher ist erst klar angesprochene Möglichkeiten, was kann man dann? Wenn man sieht sozusagen, die Fruchtbarkeit ist möglicherweise eingeschränkt, dann kann es unter Umständen sinnvoll sein, im Rahmen einer Bauchspiegelung die Endometriose zu entfernen. Da gibt es genügend Studien, die zeigen, dass wenn man Endometriose entfernt oder Verwachsungen löst, diese Faktoren wegfallen und dadurch sozusagen die Fruchtbarkeit deutlich steigerbar ist. Wenn unter Umständen diese Adenomiose auftritt, kann es manchmal sinnvoll sein, eine Hormonbehandlung zu machen, sodass quasi diese Aktivität abnimmt und unmittelbar nach der Behandlung dann quasi beim Kinderwunsch sozusagen schauen. Dritte Möglichkeit ist, wenn unter Umständen es an den Spermien liegt oder quasi gezielt sozusagen versucht, noch schwanger zu werden, nachher ist das, was am nächsten am natürlichen Vorgang ist, ist die sogenannte Insemination. Das heißt, man hat aufbereitete Spermien, die man dann zum entsprechenden Zeitpunkt in die Gebärmutterhöhle einbringt und die dann zu einer natürlichen Befruchtung führen. Und wenn der Kinderwunsch definitiv unerfüllt bleibt, dann ist natürlich auch Option die künstliche Befruchtung, also die In-vitro-Fertilisation.
Du hast vorher gesagt, die Krankheit ist eigentlich noch zu wenig bekannt. Was wären deine Wünsche für die Zukunft?
Vom Prinzip her drei. Das eine ist, das, was wir jetzt machen, Awareness schaffen. Bewusstsein schaffen, es gibt die Erkrankung, die macht Beschwerden, die ist diagnostizierbar, die ist therapierbar, behandelbar, die Beschwerden sind beherrschbar. Vorausgesetzt frühzeitige Diagnose und frühzeitige Therapie. Also diese Awareness ist ganz wichtig. Das nicht bagatellisieren, sondern wirklich abklären und wenn vorhanden therapieren. Die zweite ist eben mehr Forschung, mehr Gelder für die Forschung. Es ist für also eine häufige Erkrankung wie die Endometriose mit 10-15% aller Frauen von der Jugend bis eben zur Menopause. Eigentlich fast beschämend, dass es so weniger Medikamente und Möglichkeiten gibt. Das heißt, wir würden uns Forschung wünschen, die entsprechende Therapeutika entwickelt, die ganz spezifisch für Endometriose, vielleicht sogar hormonfrei vorhanden wären. Aber da braucht es einfach ganz, ganz, ganz viel Forschung und viel Geld. Und die dritte Möglichkeit, das ist vielleicht sogar ein bisschen österreichspezifisch, wir haben so gut wie keine Reha-Möglichkeiten in Österreich. Es gibt keine Reha-Kliniken. Ebenfalls etwas auffällig für Erkrankung, die so häufig ist. Und viele Frauen sind einfach sehr, sehr belastet dafür, damit, dass es eben entsprechende Reha-Möglichkeiten gäbe, um sich eben zu regenerieren, um wieder einen halbwegs normalen Alltag zu haben.
Danke fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Clara. Danke.
Das war Gut zu wissen, der Erklär-Podcast der Tiroler Tageszeitung.